Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Robert Glatzel fällt monatelang aus und ausgerechnet jetzt kommt die Überraschungsmannschaft der Saison in den Volkspark. Das sind unsere beiden Hauptthemen zum Start der neuen HSV-Woche in unserem Podcast HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und ich habe heute gleich doppelte Verstärkung dabei. Zum einen ist uns etwas später Yannick Sammert von der Magdeburger Volksstimme zugeschaltet. Der wird uns so ein bisschen den kommenden HSV-Gegner 1. FC Magdeburg vorstellen, analysieren und uns auch ein bisschen erklären, warum diese so stark in dieser Saison sind. Und schon jetzt hier an meiner Seite sitzt Dr. Professor Stefan Walter, der seit dem Wochenende ein kleines Medizinstudium absolviert hat, um uns auf den neuesten Stand der Robert-Glatzel-Verletzung zu bringen. Moin Stefan.
Moin Kai, also wenn ich das jetzt einfach so akzeptieren würde, würde ich mir wahrscheinlich einen Rüffel meiner Eltern einholen, die tatsächlich beide Medizin studiert haben, aber ich habe wirklich am Wochenende sehr viel medizinische Kenntnisse gewonnen.
Jetzt weiß ich ja auch, wo du dann diese medizinischen Kenntnisse wahrscheinlich her hast, aber Spaß beiseite, der Glatzel-Schock hat den HSV, die Verantwortlichen, die Fans, uns alle irgendwie sehr schwer getroffen. Bevor wir jetzt aber über Neuigkeiten sprechen, musst du den Hörern noch einmal erklären, was für eine ungewöhnliche Verletzung denn eigentlich Robert Glatzel sich zugezogen hat.
Ja, also ich habe die Verletzung noch nicht so häufig gehört. Es handelt sich um einen Sehnenabriss im Hüftbeuger. Das ist der Bereich zwischen Hüfte und Oberschenkel. Nicht zu verwechseln mit den Adduktoren. Auch dort gibt es eine Sehne. Die ist allerdings nicht betroffen bei Glatzel. Und sie ist tatsächlich komplett abgerissen und damit ist eine Operation unumgänglich.
Ja, du hast das gerade erklärt, was die Verletzung bedeutet und das ist jetzt keine Verletzung wie ein Kreuzbandriss oder ein Muskelfaserriss, wo jeder Hörer oder Leser direkt weiß, okay, Kreuzbandriss ist wahrscheinlich so 7 Monate Pause, da passiert das und das. Das ist eine Verletzung, die kommt ganz selten vor. Ich habe jetzt mal vor diesem Podcast versucht, mir zu ergoogeln und zu recherchieren, welche Fußballer sonst noch diese Verletzung hatten. Und ich habe nicht viel gefunden, muss ich gestehen. Nationalspieler Robin Gosens, der hatte die gleiche Diagnose in der Saison 21-22, also schon eine Weile her. Der fiel damals 5 Monate aus und Hannovers Felipe noch länger her. Das müsste so 2018 gewesen sein. Und der fiel 4 Monate aus. By the way, jetzt lass noch mal raten, in welchem Spiel, gegen wen hat sich damals Hannovers Felipe so schwer verletzt?
Es muss ja der HSV gewesen sein, wenn du schon so fragst.
Ja, genau. Das war natürlich der HSV und sein Comeback, könnte ich jetzt auch noch mal fragen, weil die Frage spare ich mir, gegen wen er das Comeback gegeben hat. Das war auch der HSV. Aber du hast eben gerade gesagt, dass eine OP ist dann unumgänglich. Also bei den beiden war es so, die wurden nicht operiert. Vielleicht kannst du jetzt mal aktuell sagen, wie sieht's jetzt bei Glatzel aus? Der wird ja operiert.
Genau, bei Glatzel ist es so, dass die Sehne wirklich komplett abgerissen ist. Deswegen muss sie operiert werden, weil sie, also konkret werden da Löcher in den Knochen gebohrt und dann werden da Anker platziert. Und an diesen Ankern sind bereits Fäden dran und mit diesen Fäden wird die Sehne wieder an den Knochen herangezogen und wieder rangenäht. Und dieses Prozedere müsste man nicht machen, wenn sie nur teilweise abgerissen wäre, dann würde sie schon selber den Weg wieder zurückfinden zum Knochen. Das wird dann, tippe ich jetzt mal, bei Felipe und Robin Gosens so gewesen sein, auch wenn ich die MRT-Bilder weder gesehen habe, noch sie verstehen würde. Aber bei Glatzel ist es so, dass die einheitliche Meinung ist, vor allem der Spezialisten aus München, diese Sehne muss operiert werden.
Und deswegen bist du mein Doktor, Professor, weil du das alles weißt und ich wusste das nicht, trotz Sportwissenschaftsstudium, was aber auch schon über 20 Jahre her ist. OP hin oder OP her, klar ist, oder das war zumindest die vorherrschende Meinung von den Verantwortlichen beim Hamburger Sportverein, dass Glatzel lange fehlen wird, wahrscheinlich so roundabout bis März. Das ist wirklich eine Hiobsbotschaft und du hast natürlich schon am Wochenende direkt danach darüber berichtet, was alle Fans wissen wollen. Wie kann man jetzt so einen schmerzhaften Ausfall, wie kann man den kompensieren? Da hat sicherlich auch Steffen Baumgart, der Trainer, ein paar Ideen. Ganz viele Fans haben direkt sofort geschrieben, jetzt müsste doch der HSV Maxim Choupo-Moting holen, der ist im Moment vertragslos, der ehemalige Bayern-Star, wurde beim HSV ausgebildet und wäre, weil er vertragslos ist, direkt zu haben. Sag jetzt mal ganz kurz, für einen Moment bitte, der HSV-Manager, hättest du Choupo geholt?
Also wenn ich jetzt am PC Fußballmanager spielen würde, dann wäre ich natürlich gnadenlos in die Miesen gegangen und hätte Choupo-Moting geholt und hätte mich gefreut, einen so tollen Stürmer zu haben, der im Mai war es, glaube ich, noch im Bernabeu gegen Real Madrid aufgelaufen ist. Ich verstehe aber in der Realität total die Einstellung der HSV-Manager, jetzt nicht Aktionismus zu betreiben und nicht irgendeinen vertragslosen Spieler zu holen, von dem man vorher ja auch nicht überzeugt war. Man hat extra Davy Selke geholt im Sommer, um vorbereitet zu sein auf einen Ausfall. Man hat jetzt auch die Möglichkeit, sich nochmal bis zum Ende der Hinrunde alles anzugucken, ob das so auch funktioniert ohne Glatzel und dann gegebenenfalls im Winter einen neuen Stürmer zu verpflichten. Das halte ich auch für genau die richtige Einstellung. Bei Choupo-Moting muss man auch dazu sagen, ja, ob der jetzt für das Gehalt, was er hier hätte verdienen können, hier unterschreiben würde und ob sein Fitnesszustand so ist, dass er eine Sofortverstärkung wäre, das darf man, glaube ich, vorsichtig gesagt anzweifeln.
Ich möchte eine ganz kurze Anekdote teilen. Mein Neffe hat den nämlich gerade vor, ich glaube, 2 Wochen im Fischerspark in Ottensen getroffen und da haben ihn sofort gefragt, ob er nicht mal einmal ganz kurz seine alten Jungs anrufen könnte, unter anderem Mbappé in Paris und er soll sehr nett gewesen sein und die Jungs haben gesagt, komm doch bitte nach Hamburg zurück. Allerdings muss ich gestehen, die sind St. Pauli-Fans und die hätten ihn ganz gerne beim FC St. Pauli im Sturm gesehen. Die hätten ja, können auch einen neuen Stürmer ganz gut vertragen. Aber das alles mal am Rande nur. Also wir wissen, Choupo kommt nicht. Du hast schon gesagt, natürlich, ist klar, Davy Selke wird Robert Glatzel ersetzen im Sturm. Das kann es ja aber nicht nur gewesen sein. Also was sind Baumgarts Pläne jetzt im Hinblick auf die nächsten Spiele bis zum Winter?
Ja, rein faktisch wird natürlich Ransford Königsdörfer jetzt erstmal in die Startelf rücken für Robert Glatzel. Nach meinem Informationsstand tendiert Steffen Baumgart weiterhin zu einer Doppelspitze. Natürlich steht die neue Trainingswoche erst an. Also auch wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, dann dauert es noch einen Tag, bis dann der HSV wieder ins Training einsteigt nach der Länderspielpause. Und er wird sich natürlich genau angucken, also Steffen Baumgart wird sich genau angucken, so wie verhalten sich die Spieler, harmoniert das mit Selke und Königsdörfer vorne in der Spitze. Wir müssen aber auch mal uns ganz ehrlich reflektieren, wie oft wir im Sommer thematisiert haben, ob dieses Duo Selke-Glatzel funktionieren kann. 2 ähnliche Stürmertypen, 2 Brecher da vorne drin, kann das klappen? Jetzt hat man natürlich auch die Möglichkeit, taktisch ein bisschen flexibler zu spielen und auch diese Qualität Königsdörfers, nämlich mit schnellen Sprints in die Tiefe zu laufen, auch mal auszunutzen und nicht nur auf Flanken zu setzen. Das ist jetzt die Aufgabe von Steffen Baumgart.
Ob das klappt, das kann man vielleicht schon direkt jetzt am kommenden Sonntag sehen, weil dann wird der erste richtige Härtetest für den glatzellosen HSV kommt auf den HSV zu. Nämlich der erste FC Magdeburg kommt in den Volkspark und die sind im Moment Tabellenzweiter, haben bislang eine wirklich richtig, richtig starke Saison gespielt. War noch in der vergangenen Rückrunde noch, da sah es noch ganz anders aus. Sag mal ganz ehrlich, hast du vor der Saison die so stark erwartet?
Nee, niemals. Also das würde mir jetzt auch keiner glauben, wenn ich behaupten würde, ich habe Magdeburg auf Rang 2 getippt. Habe ich auch nicht, bin total überrascht und bin auch sehr gespannt, wie sie sich hier im Volkspark präsentieren werden.
Wir sind aber natürlich weit weg von Magdeburg, deswegen haben wir uns ein wenig zusätzliche Magdeburg-Expertise in unseren Podcast eingeladen und stellen die gleiche Frage gleich nochmal. Yannick, schön, dass du bei uns in der Leitung bist und die Frage ist, bist du überrascht vom Saisonstart des ersten FC Magdeburg?
Ja, hallo, erstmal von meiner Seite und natürlich freue ich mich, zu Gast zu sein bei euch und um dann auch direkt den Bogen zu deiner Frage zu spannen. Überrascht, ja, und gleichzeitig auch nein. Also zum einen ist es schon sehr faszinierend, wie sich eine Mannschaft, wie sich ein Verein in so kurzer Zeit, wenn man es mit dem Frühjahr vergleicht, ja, so kolossal verändert, wie sich in kurzer Zeit so viel verändern kann. Und auf der anderen Seite muss man allerdings konstatieren, dass eben auch ja, sehr viel gerade gut läuft und sehr viel gerade so gut läuft, dass es auch eben mal kein Wunder ist, so gut in die Saison gestartet zu sein, so eine Punkteausbeute zu haben. Denn ja, gerade läuft sehr, sehr viel richtig und gut bei den Blau-Weißen.
Du hast das gerade schon vorsichtig angerissen, dass sich viel verändert hat. Ich will da nochmal nachhaken. Also wenn wir die nackten Zahlen aufeinanderlegen, Rückrunden 15. mit gerade mal 18 Punkten und jetzt aber schon 16 Punkte, also 2 Punkte weniger als in der gesamten vergangenen Rückrunde und das nach nur 8 Spieltagen und Überraschungsplatz 2. Was genau ist in Magdeburg seitdem passiert?
Ja, ist natürlich demzufolge die genau richtige, die große Frage, was wie kann das sein, dass sich innerhalb kurzer Zeit so viel tut? Und es sind verschiedene Dinge, um es aber vielleicht erstmal runterzubrechen, hängt das auch sehr viel mit den Kaderveränderungen zusammen, wie sich das Team jetzt im Vergleich zum Sommer verändert hat, wie die sportlichen Verantwortlichen die Mannschaft neu aufgestellt haben. Dass jetzt vieles besser ineinander greift, Dann sind es auch Dinge wie einfach eine sehr gute Teamchemie, einhergehend mit dem Umbruch, der stattgefunden hat. Darüber hinaus, die Defensive steht gut, die Offensive, da läuft es wunderbar rund. Man ist effektiver als im Vorjahr, was sich ja dann zum Beispiel auch daran zeigt, Defensive, Offensive, an dem Aspekt, dass die Tordifferenz mit dem HSV die beste der Liga ist, wo man auch sieht, es hat Hand und Fuß, was da gerade passiert. Und ansonsten ist es ja natürlich auch interessant dahingehend, dass mit Christian Tietz, ein ehemaliger Hamburger, weiterhin die Geschicke leitet als Trainer. Das System ist per se das gleiche. Da können wir aber gleich nochmal drauf eingehen, denn es gab schon eine sehr entscheidende Systemveränderung und wo man auch sieht, wie diese Systemveränderung greift und wie genau diese, da sind wir wieder beim Thema Veränderung, wie das nämlich auch dann am Ende zu mehr Erfolg beiträgt.
Stichwort Veränderung, du hast auch eben schon den Umbruch angesprochen. Es wurde ja quasi eine ganze Mannschaft in der Sommerpause ausgetauscht. Fand bei den Verantwortlichen da in der Kaderplanung ein Umdenken statt?
Genau, also tatsächlich ist es, wie du es gerade beschreibst, wir reden über 12 Neuzugänge, wir reden über 9 Abgänge. Das ist per se jetzt allerdings erstmal für den FCM nichts Ungewöhnliches. Unter Sportchef Ottmar Schork ist es ja schon öfter der Fall, das hat er jetzt unter, in der Länderspielpause selbst gesagt. Kaderveränderungen, entsprechende Umbrüche sind etwas, was er auch ja gezielt einfließen lässt, wo er auch ja durchaus mutig immer die entsprechenden Umbrüche vorantreibt, wo er das als einen Teil der Weiterentwicklung sieht. Ein ganz entscheidender Aspekt ist allerdings, dadurch, dass der Verein jetzt das dritte Jahr mittlerweile in Liga 2 spielt, hat man andere Möglichkeiten gehabt bei den Einkäufen. Wir können da gleich auch sicherlich nochmal im Detail drauf eingehen. Und ja, ganz entscheidend ist eben die verbesserten Möglichkeiten, Spieler zu transferieren und damit sich einen verbesserten Kader zusammenzustellen. Und was auch sehr prägnant war, war in der Medienrunde mit dem Herrn Schork, dass er sagt, ja, wir hatten Jungs, die sind sinngemäß letztes Jahr an ihre Grenzen gestoßen. Und ja, das spricht natürlich auch für sich, wie wichtig dieser Umbruch dann auch war und dass man ihn für notwendig gehalten hat, um erfolgreicheren, um ja, besseren Fußball zu spielen.
Ottmar Schork, der Sportchef in Magdeburg, ja, eine Ikone des Fußballs, möchte ich sagen, ein ja auch mit bisweilen mal etwas knurriger Mensch am Telefon. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, aber du hast gerade das angeteasert, dass ja der Kader sich auch in der Breite verbessert hat. Lässt sich das denn auch belegen? Es ist ja mal einfach zu sagen, naja, wir haben jetzt den Kader verändert und alle sind natürlich besser als in der Vorsaison. Aber inwiefern lässt sich das auch an nackten Zahlen belegen, zum Beispiel durch die Anzahl der Joker-Tore?
Ja, genau. Und das mit den Joker-Toren ist ja genau die Zahl schlechthin in dem Zusammenhang. Denn wir reden über 5 Joker-Tore, die der FCM bereits hat, um es einzuordnen. Düsseldorf und eben halt auch der HSV sind mit 5 Toren auch dabei. Und genau diese Mannschaften, die dann ja auch oben mitspielen. Und ja, es zeigt sich halt, wie wichtig Kaderbreite ist. Das sieht man gerade sehr gut. Das sieht man auch an den Äußerungen, wie sich ein Christian Tietz dann bewusst darauf bezieht in den Pressekonferenzen, in den Gesprächen mit ihm, wie er sagt, es hilft uns enorm. Und er benutzt es als taktisches Mittel, in den entsprechenden Phasen die entsprechenden Spieler einzuwechseln. Und auch wenn man sich dann zum Beispiel die Bank anschaut, wer da mittlerweile auch um einen Stammplatz kämpfen muss und auf dem Trainingsplatz, ja, was das jede Woche für ein Konkurrenzkampf ist, dann ist das was sehr Positives und merkt einfach, wie diese Breite tatsächlich, und wie gesagt, kann man dann einfach sehr gut an den Joker-Toren festmachen, wie diese Breite definitiv ein Grund ist für den gelungenen Saisonstart.
Einer, der da immer wieder auf dieser Bank sitzt, das überrascht mich so ein bisschen, das ist nämlich eigentlich aus meiner Sicht so, aus der Ferne betrachtet natürlich, Magdeburgs Bester mit Baris Attik, Entschuldigung, der hatte 28 Scorerpunkte in den letzten 2 Jahren und der war jetzt ein bisschen verletzt, hat in dieser Saison erst 128 Minuten, hat Stefan ausgerechnet, gespielt. Hat sich Magdeburg von ihm emanzipiert, kann man das so sagen? Oder ist das, kommt der noch? Womit muss man da rechnen?
Ja, die Personalie Attik ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, tatsächlich, was diese Kaderbreite dann konkret bedeutet. Dass selbst ein Barisch dann sich in einem Konkurrenzkampf befindet. Gleichwohl muss man bei ihm, wie du es ja gerade auch schon skizziert hast, einordnen. Er hat einige Spiele erkältet, verpasst. Er hatte eine Oberschenkelverletzung, sodass er tatsächlich von 8 möglichen Ligaspielen auch nur bei 4 dabei war und auch deshalb noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Trotzdem, es zeigt sehr gut, dass man ihn halt auch ersetzen kann, ja, wie gut dieses Team auch performt. Und dann kann ich einen Namen konkret nennen, das ist Livan Burcu, Leihgabe von Union Berlin, ein Flügelflitzer, der bisher auch ein sehr guten Job macht. Und ja, mit dem war es jetzt entsprechend konkurriert. Und ja, das ist dann schon, gerade wie du, wenn du die Qualität von Bares ja auch beschrieben hast, ist das schon sehr auffällig. Und es ist das erste Mal, dass er eben kein unumstrittener Stammspieler mehr ist beim Club in seiner Zeit. Denn vorher war er genau das, vorher war der Unterschiedsspieler. Und jetzt gibt es auch andere Jungs, die auf der Position ja klasse performen. Und er ist plötzlich, auch wenn er mal ausfällt, ja, durchaus verzichtbar, durchaus.
Für Christian Titz mag das ja eine schöne Luxussituation des Kaders sein, die du gerade beschrieben hast. Für Baris Atik mag das aber möglicherweise ein bisschen anders aussehen. Denkst du denn, dass er persönlich zum Problem für Magdeburg werden könnte, sollte er langfristig auch Reservist bleiben?
Also erstmal würde ich tatsächlich genau diesen Punkt nochmal im Positiven benennen, was das gerade eigentlich auch für den Verein für einen Vorzug ist, genau diese Breite zu haben. Natürlich geht es dann immer um persönliche Situationen in einem Verein, bei einzelner Spieler. Per se kann man das ja grundsätzlich erstmal so formulieren, dass natürlich die Frage ist, inwiefern ein Spieler dann auch mit einer Ersatzrolle zufrieden ist. Was bei ihm gerade sehr auffällt, ist, dass er sich reinbeißt, dass er um seinen Platz kämpft und dass er eben entsprechend ja sehr gewillt ist, sehr energisch im Training, auch im Testspiel jetzt überzeugt hat. Also der Junge ja kämpft um seinen Platz. Wie das da mittelfristig aussieht, wenn er möglicherweise ja nicht seine Einsatzzeiten bekäme, aber das natürlich erstmal im Konjunktiv müsste man sehen, aber ich sehe es dann vor allen Dingen erstmal als ja wieder genau diesen großen Vorteil, wo wir dann auf den guten Saisonstart von Magdeburg zurückkommen, was das eigentlich ja wie positiv diese Kaderbreite eigentlich ist.
Artig ist ein Unterschiedsspieler, ein anderer Unterschiedsspieler, den hat der HSV sich sozusagen von Magdeburg weggeschnappt, nämlich Elfadli. Für mich ehrlicherweise, aus meiner Sicht ist das der beste HSV-Neuzugang. Ich bin sehr, sehr positiv von ihm überrascht, finde, der gibt dem HSV wirklich defensive Stabilität und ist wichtig in dieser Saison. Wie hat man denn seinen Verlust aufgefangen?
Also erstmal überrascht mich das tatsächlich nicht, so Positives über Elfadli zu hören, weil er war auch in Magdeburg einfach schon ein überragender Spieler. Was dann natürlich zu deiner Frage führt, wie kann man so einen Jungen ersetzen? Und das ist tatsächlich überraschend, gut gelungen. Man hat Markus Mathiesen von Wien verpflichtet und ist ein ja ähnlicher Spielertyp insofern, als dass er auch genau diese schwimmende Sechs, die es beim FCM ist, also sprich ein Spieler, der sich immer zwischen Innenverteidigung und zentralem Mittelfeld bewegen kann. Das verkörpert er sehr, sehr stark. Und etwas, wo er vielleicht sogar im Vergleich zu Elfadli noch besser ist, ist die Kopfballstärke. Erst nochmal ein bisschen größer, erst nochmal so ein bisschen robuster. Und dadurch ja, hat man auch in der Mannschaft, die per se relativ klein ist, hat man auch im Mittelfeld ja mehr Kopfballpräsenz, was enorm hilft. Und insofern hat man ihn tatsächlich, obwohl Elfadli ebenso gut ist, hat man es geschafft, ihn ja verblüffend gut zu ersetzen.
Die Sonderrolle, die er in Magdeburg gespielt hat, die spielt er übrigens auch beim HSV mitunter, situativ, je nach Gegner, also dass er sich dann bei gegnerischem Ballbesitz hinten in die Abwehrkette fallen lässt, die dann zur Fünferreihe erweitert wird und mit dem Ball eben im defensiven Mittelfeld, die Rolle kennt man aus Magdeburg. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass finanziell diesen Sommer auch einfach mehr möglich war, um diesen Umbruch des Kaders voranzuschreiten. Da waren ja sicherlich auch diese ja knapp 1 Million Euro, die da aus Hamburg geflossen sind für Daniel Elfadli, waren ja sicherlich auch hilfreich. War dadurch einfach mehr möglich, um den Kader entsprechend umzugestalten?
Definitiv. Also diese Ablöse hat sicherlich geholfen, in Kombination mit der Tatsache, dass man jetzt eben mittlerweile im dritten Jahr zweite Liga spielt, dass demzufolge Umsätze und eben halt auch Etat, finanzielle Möglichkeiten, Stichwort TV-Geld, dass es da einfach ja wirtschaftlich in eine positive Richtung geht. Und das begreifen die Verantwortlichen um eben jenen Ottmar Schork auch genau als solches Thema. Mit jedem mehr, zweite Liga mehr, hat man mehr Möglichkeiten und ja, kann den Kader entsprechend aufstellen. Und überhaupt damit verbunden kann man es eben halt deutlich machen. Dieser Verein steckt mitten in der Entwicklung. Das sind auch Themen, die ja sowohl der kaufmännische Geschäftsführer Martin Geistert, den der eine oder andere Hörer vielleicht noch vom FC St. Pauli kennen, als auch eben Schork, als auch eben der Trainer immer wieder benennen, Weiterentwicklung. Und da hilft es dann enorm, mehr Geld zu haben und ja, den Kader entsprechend zu forcieren.
Wenn man die Entwicklung sich einmal angucken möchte, dann finde ich, ist ein ganz schönes Beispiel, dass noch vor wenigen Monaten hat Magdeburg 0-7 in Karlsruhe verloren und jetzt vor einem Monat haben sie wieder gegen Karlsruhe gespielt, 2-2 gespielt und da waren sie sogar die bessere Mannschaft. Also das zeigt auch so ein bisschen im Kleinen, wie die große Entwicklung von Magdeburg aussieht, oder?
Hundertprozentig. Also dieses Spiel ist, ja, war vielleicht auch bisher der härteste schlechthin in dieser Saison. Denn ja, Karlsruhe ist für mich eine Mannschaft, die einfach sehr gut performt. Und dass man da mehr als mitgehalten hat. Also die waren wirklich die bessere Mannschaft. Es war dann am Ende fast ein bisschen schade aus Sicht des Clubs. Und es stand dieses Gefühl, wir hätten hier mehr holen können. Also das zeigt, auf welchem Level sie mittlerweile performen. Und kommen wir auch wieder zu dem Aspekt zurück. Es ist kein Zufall, wenn man selbst gegen Karlsruhe dann so gut mithält. Und vielleicht im Blick auf Sonntag, Magdeburg kann gegen Spitzenteams definitiv mithalten. Und insofern erwarte ich persönlich auch ein sehr enges und packendes Duell am Sonntag.
Dieses Spiel gegen Karlsruhe oder diese beiden Spiele sind ja tatsächlich schon sehr spannend und man kann anhand dessen sehr gut die Entwicklung Magdeburgs auch ableiten. Ich erinnere mich noch genau an das 0-7, welche Gegentore Magdeburg da auch kassiert hat. Das war ja phasenweise Slapstick, also Keeper Reimann im Verbund mit seinen Defensivspielern, zahlreiche Abspielfehler und Karlsruhe musste gar nicht viel tun und schon hatten sie 7 Tore geschossen. An diesem Ballbesitzfußball, in diesem gepflegten Spielaufbau aus der Defensive hält Christian Titz aber trotzdem fest. Also weiterhin fest, auch in dieser Saison. Warum klappt es jetzt besser als noch in der vergangenen Rückrunde und lässt sich das auch anhand von Zahlen belegen?
Ja, definitiv. Also ist absolut wahr. Er bleibt seiner Systematik treu. Er hat daran festgehalten. Es gibt allerdings doch entscheidende Veränderungen. Ich würde es mal als Stellschrauben beschreiben, an denen entsprechend gedreht wurde. Wir reden da konkret zum Beispiel darüber, dass dass auch mal ein weiter Ball hinten eingestreut wird. Das heißt, dass nicht nur hinten der spielerische Weg gesucht wird. Der spielerische Weg ist nämlich auch entsprechend fehlerentfällt. Oder wenn man es nur spielerisch löst, kann auch mal ein entsprechender Patzer daraus resultieren. Nennen wir das Karlsruhe-Spiel in der vergangenen Saison. Und ja, dass man entsprechend mal einfach mal einen Ball wegschlägt. Und was aber sehr interessant ist, dieses System ist, oder wie die Mannschaft es jetzt spielt, ist deutlich dynamischer, ist deutlich athletischer geworden. Und genau das kann man tatsächlich an Zahlen festmachen. Also man ist sowohl, was die intensiven Läufe angeht, als auch die Sprints, als auch die Laufdistanz, deutlich besser als im Vorjahr. Zählt dort jeweils auch zu den besten Teams der Liga. Und ich würde euch einfach mal die Statistik nennen, die ich am prägnantesten finde. Denn das ist die Laufdistanz. Da lag der Club letztes Jahr auf Platz 15. Und jetzt ist es Platz 3, also ein riesiger Sprung. Und da geht es einfach schlichtweg darum, dass die Verantwortlichen erkannt haben, in dieser Liga geht es eben darum, dynamisch, athletisch zu agieren, dass das entsprechende Wichtigkeit hat und haben auch dann die Neuzugänge entsprechend, haben das entsprechend bei den Neuzugängen berücksichtigt. Das heißt, man hat Jungs geholt, die genau diese Laufstärke haben, die genau diese Athletik und Dynamik mitbringen und die dann auch Ballbesitzfußball in einer variablen und eben damit verbundenen oder darüber hinaus eben halt athletisch und dynamisch spielen. Und genau das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wo der FCM sich verbessert hat und warum es auch gerade so gut läuft.
Wenn wir über den Ballbesitzfußball von Christian Titz sprechen, dann muss man aus Hamburger sich die Frage stellen, ob er eigentlich noch genauso, wie er es in Hamburg getan hat, mit dem Torhüter spielt, ob der Torhüter auch in Magdeburg weiterhin so weit hoch steht, ob er weiterhin im Aufbau ein mitspielender Torhüter ist.
Ist definitiv absolut. Da hat sich nichts verändert. Werdet ihr auch am Sonntag demzufolge wieder auf dem Platz erkennen. Elfter Feldspieler trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Da hat der Trainer eben halt auch mit Dominik Reimann, der seit dieser Saison Kapitän ist und auch in diesem Kapitänsamt aufblüht, genau den richtigen Keeper, der nämlich genau dieses Fußballerische mitbringt. Und aber auch ein Dominik Reimann haut vielleicht mal mehr einen Ball weg, mit einhergehend mit dieser Fehleranfälligkeit. Aber per se ist das eben halt auch eine Stärke, weil genau wie es damals beim HSV war, ist die Spielweise auf Kontrolle und auf Dominanz ausgelegt, unverändert. Und ja, demzufolge hilft dieses Torwartspiel auch, diese Idee umzusetzen. Und das macht Dominik Reimann sehr, sehr gut.
Ist ja alles ganz spannend, was du so schilderst, was sich in Magdeburg verändert hat und womit man auch ganz gut erklären kann, warum sie aktuell Tabellenzweiter sind. Trotzdem, und das ist ja immer so bei den Mannschaften, die oben sind, gehört natürlich auch ein bisschen Spielglück dazu. Ich habe mir nochmal die Statistik angeguckt vom 2-1 Sieg von Magdeburg in Köln. Da lag das Torschussverhältnis bei 33-9, allerdings pro FC. Also da hatte man sicherlich ein bisschen Glück, warum das Spiel gewonnen wurde. Und gegen Fürth gab es ein 2-2, da gab es allein in einer Halbzeit 2 kuriose Handelfmeter. Vielleicht kannst du mal beide Spiele nochmal beschreiben anhand deiner Beobachtung und dann auch daraus ableiten, warum ein bisschen Spielglück eben auch dazu gehört.
Ja, also wenn ich auf diese beiden Spiele blicke, dann blicke ich da auf verrückte Spiele zurück. Also das Spiel in Köln war dahingehend verrückt, wie du es ja gerade schon beschrieben hast. Das ist eigentlich ein Spiel, das kann nur unter normalen Umständen gewinnt das die Rheinländer, gewinnt das Köln. Aber ja, der FCM hat es am Ende gewonnen, was tatsächlich das Spielglück beschreibt, aber auch in diesem Spiel. Und dann kommen wir vielleicht damit verbunden auf den Aspekt, dass es eben, Glück gehört dazu, aber auch in dieser Partie war es so, dass Magdeburg die Kölner Drangphasen, die Kölner Torschüsse, die Jungs haben gekämpft, die Jungs haben das entsprechend haben vieles wegverteidigt und sind eben auch diese Saison extrem kaltschnäuzig. Das heißt, wir reden über ein sehr denkwürdiges Spiel, aber selbst in einem solchen Spiel lassen sich dann entsprechende Stärken erkennen und es war dann eben auch in diesem Spiel kein Zufall, so verrückt es auch war. Und ja, das zweite Spiel, was du gerade ansprichst, da trifft es, das Wort verrückt trifft es da sehr, sehr gut. Sowas habe ich persönlich auch noch nicht gesehen und jeder, der da im Stadion war, dachte, was haben wir heute erlebt? Erst war es so, dass Fürth Gidon Jung, den man in Hamburg ja auch noch ganz gut kennt, den Ball aufgehoben hat, weil er dachte, es gibt Abstoß. Dem war aber nicht so. Demzufolge sah sich der Schiedsrichter gezwungen, entsprechend Elfmeter zu pfeifen. Also und dann, was ja schon per se skurril ist, und nur eine knapp halbe Stunde später denkt Magdeburgs Innenverteidiger Daniel Heber, dass es Freistoß gibt für Fürth. Der Ball rollt in den Strafraum. Heber hebt den Ball auf, weil er denkt, es gibt eben jeden Freistoß. Gab es aber nicht. Und also sah der Schiedsrichter sich wieder gezwungen, Elfer zu geben. Also ganz verrückt und wahrscheinlich so in der Fußballgeschichte, ich will nicht sagen einmalig, aber geht auf jeden Fall in die Geschichte ein.
Ja, also das ist wirklich verrückt gewesen. Stichwort verrückt. Ich finde es ganz lustig, wie die Punkte in Magdeburg zustande gekommen sind. Nämlich, dass sie zu Hause viermal unentschieden nur in Anführungsstrichen gespielt haben, aber auswärts alles gewonnen haben. Muss man sich jetzt in Hamburg, die ja auch natürlich einen total dominanten Fußball, eigentlich spielen gerade zu Hause, darauf gefasst machen, dass Magdeburg mehr Ballbesitz haben wird am Sonntag?
Lass mich kurz über diese Frage nachdenken, weil es sind zwei Aspekte. Es sind natürlich, es ist einmal dieses Skurrile, was du gerade benennst. Und das ist genauso verrückt wie eben jene Elfmeter. Es ist auch, es lässt sich irgendwie schwer erklären, weil auch zu Hause hat man eigentlich überzeugende Auftritte gezeigt. Zu Hause hat man auch, hätte man auch gewinnen können. Dann reden wir zum Beispiel über das Karlsruhe-Spiel, auch Fürth, wo man eigentlich die bessere Mannschaft war in weiten Teilen. Und hat also daheim nicht schlechter performt als auswärts. Damit einhergehend, aber natürlich wissen die Jungs, wir haben auswärts bisher alles gewonnen. Und die Brust des FCM ist gerade eh breit. Das Selbstbewusstsein, die gute Laune ist gerade eh ein Thema. Und demzufolge, wenn man dann weiß, wir haben zu Hause bisher alles gewonnen, wir haben auswärts bisher alles gewonnen, dass man dann entsprechend auch mit einem guten Gefühl nach Hamburg reist und da ganz entsprechend auftreten wird. Wie sich das jetzt von den Ballbesitzverhältnissen darstellt, kann ich schwer prognostizieren. Ich glaube, da gab es auch in den letzten Jahren immer unterschiedliche Spiele, wo dann Hamburg mehr Ballbesitz hatte, wo Magdeburg mehr Ballbesitz hatte. Also lassen wir uns da überraschen, würde ich sagen.
Ist der Aufstieg denn in dieser Saison ein Thema für Magdeburg? Wenn man jetzt so guckt, Tabellenzweiter, knapp die Hälfte der Hinrunde ist gespielt. Zumindest wird intern darüber gesprochen?
Das ist tatsächlich ein Thema, was aktuell nicht stattfindet, was sie auch bewusst was sie auch bewusst nicht zum Thema machen wollen. Da hilft es auch nochmal, oder was da wichtig zu benennen ist, ist die vergangene Saison. Da wollte der Verein eine sorgenfreie Saison spielen, was unterm Strich nicht gelang. Wir haben es gerade benannt, wie holprig die Rückrunde zum Beispiel verlief. Und dahinhergehend hat man gesagt, wir wollen einfach den Klassenerhalt, was ja dann auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Jedes Jahr zweite Liga mehr hilft erstmal. Und ja, man weicht von diesem Ziel nicht ab und weiß genau, wie ausgeglichen diese Liga ist, wie unberechenbar diese Liga ist. Und das ist erstmal die Priorität hat, schlichtweg weiter, die klassische 40-Punkte-Marke. Und das formuliert man gerade auch bewusst nach außen. Und sehr wohl weiß man, was man kann. Und sehr wohl weiß man, wie gut man gerade ist. Und möchte diesen positiven Lauf natürlich fortführen.
So eine Antwort, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich mit so einer Antwort in Hamburg zufrieden gibt, was den HSV betrifft. Stefan, jetzt musst du mal beim Thema Aufstieg einmal die Hosen runterlassen. Jetzt nach der Glatzel-Verletzung, über die wir am Anfang schon ganz viel gesprochen haben, kann das aus deiner Sicht im Hinblick auf den erhofften und auch erwarteten, wie auch immer, Aufstieg des HSV zum Problem werden?
Zum Problem auf jeden Fall. Also die Verletzung ist natürlich dramatisch und es ist auch der absolute Worst Case. keiner hat das erwartet am Donnerstag, in dem Moment, als Glatze sich an den Oberschenkel griff, dass er jetzt bis mindestens mal März ausfallen wird. Man muss allerdings auch sagen, dass gerade für diesen Fall Davy Selke im Sommer verpflichtet wurde. Man wollte eben nicht mehr darauf zocken, dass dieser Robert Glatze sich nie verletzt, sondern man wollte bereits vorbereitet sein auf einen möglichen Ausfall. Das ist man jetzt. Zudem hat Ransford Königsdörfer funktioniert, ist sehr gut in die Saison gestartet. Also grundsätzlich ist der Aufstieg nach wie vor möglich für den HSV. Ich finde es auch richtig, dass die Verantwortlichen sich das jetzt in Ruhe angucken bis zum Ende der Hinrunde und sich die Option offen halten, im Winter möglicherweise nochmal einen neuen Strafraumstürmer zu verpflichten. Das ist aus meiner Sicht genau die richtige Haltung. Man muss jetzt erstmal gucken, wie alles abläuft. Und natürlich kann der HSV auch mit Selke und Königsdörfer im Sturm funktionieren, aber die Verletzung ist der Worst Case.
Darüber haben wir ja vorhin schon sehr, sehr lange gesprochen. Yannick, was meinst du denn? Wer steigt in dieser Saison auf?
Ich würde natürlich wie jedes Jahr den HSV dazu zählen, zu den klaren Aufstiegskandidaten. Das ist ja mal völlig klar. Aber da sind wir auch bei der Ausgeglichenheit der Liga. Ich sehe ein sehr breit aufgestelltes Feld. Karlsruhe würde ich auf jeden Fall nennen. Dann ist es natürlich auch so, dass Magdeburg es gerade sehr gut macht. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und überhaupt Düsseldorf mit Thun, gewachsenes Gebilde, wo es genauso gut wie läuft wie im letzten Jahr. Mit der Schramme natürlich die Niederlage zuletzt. Aber trotzdem, sehr vieles läuft da sehr, sehr gut. Und dann reden wir über Vereine, die irgendwie groß sind und wo man sich fragt, warum gelangt es da nicht zum großen Wurf? Wir reden über Hertha BSC, wir reden über Köln. Also die sind ja auch noch ein Verfolgerfeld. Dann ist da Paderborn zu nennen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Aufstiegsrennen. Und wahrscheinlich ein ganz, ganz spannender Frühjahr, dem damit einhergehen.
Karlsruhe habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Mal gucken, wie Köln sich noch macht, wenn sie im Winter erst wieder Transfers tätigen dürfen. Da ist sicherlich auch einiges vorbereitet und liegt bereits in der Schublade der sportlich Verantwortlichen. Für heute sind wir allerdings erstmal am Ende. Yannick, vielen, vielen Dank, dass du heute uns einmal den ersten FC Magdeburg erklärt hast. Das war wirklich sehr spannend und aufschlussreich.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche vor dem Auswärtsspiel in Elversberg. Kai wird dann allerdings nicht mehr mit dabei sein, denn er ist dann bereits im Familienurlaub in Brasilien. Kannst du da nicht mit dem Lasso den neuen Stürmer direkt einfangen für den Winter, um es mal mit Paul Breitner zu halten?
Ja, Paul Breitner hat, glaube ich, damals gesagt, mit dem Lasso an der Copacabana kann man sich einen neuen Rafinha holen. Copacabana sind wir gar nicht, Lasso nehme ich trotzdem mit und mal gucken, ob ich dann irgendjemanden im Gepäck dabei habe.
Sehr schön. Also in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.